Was für ein schöner Austausch und so intensiv, weil der Tod einfach auch das Leben so in die Mitte rückt. Echt, das eine und den Moment einfach, das Genießen und das in Kontakt treten und wirklich Lust haben, was zu bewegen und zum Beispiel in Trauerfeiern so ein bisschen frische Luft reinzubringen.
Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Gesund und bewusst bis zum Schluss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lebenskunst-Podcasts für die zweite Lebenshälfte. Mit diesem Podcast möchte ich dich zu einem gesunden und bewussten Lebensstil inspirieren, der es dir ermöglicht, dein Altwerden bei bester Gesundheit zu erleben. Ich bin Isabel Brandau, Lebenskünstlerin, 41 Jahre alt, arbeite seit 11 Jahren selbstständig als Coach in Berlin, bin Ernährungsexpertin und angehende Beraterin für psychosomatische Medizin. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns immer noch im Januar und dem Januar habe ich ja das Thema Tod und Sterben gewidmet und deswegen war meine Frage an dich, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, wie deine eigene Beerdigung ablaufen soll? Das kann und ich finde sogar, das sollte zu Lebzeiten geregelt sein, denn deine Angehörigen, die können ja im Falle deines Todes vermutlich nicht besonders klar denken, vor allem wenn alles ganz plötzlich kommen sollte. Und dann bekommt man ja als Witwe oder Tochter ganz, ganz viele Fragen gestellt vom Bestatter und ist dann total überfordert, weil man eben nicht weiß, was sich der Partner, die Mutter, der Vater, die Schwester oder sonst wer für die eigene Bestattung gewünscht hätten. Und es gibt eben Menschen, denen ist das tatsächlich egal, ja, was passiert, wenn sie gestorben sind. Und also zumindest, wenn sie noch jung sind und der Tod in weiter Ferne erscheint. Doch meine Erfahrung ist, wenn dann der Tod doch absehbar ist, also der eigene, ne, zum Beispiel durch eine längere Krankheit beispielsweise und dann immer näher kommt, dass die Sterbenden sich dann eben doch darüber Gedanken machen, wie ihre letzte Party eigentlich aussehen soll. Und auch für die Hinterbliebenen kann so eine runde und dem Verstorbenen gerecht gewordene individuelle Beerdigungszeremonie sehr viel geben, um auch den weiteren Trauerprozess auf eine heilsame Weise zu erleben. Und ich denke, dass wir die Zeremonie und das Ritual von Übergängen im Leben nicht unterschätzen sollten. Das ist also ein wichtiges Thema und natürlich Teil der persönlichen Lebenskunst und soll auch Teil natürlich des Lebenskunst-Podcasts sein, nämlich mit der heutigen Folge. Und damit du eine Vorstellung davon bekommst, wie festlich und höchst individuell Beerdigungen ablaufen können, habe ich eben für diese und die nächste Folge 2 Frauen für den Podcast gewinnen können, die sich wirklich gut mit Beerdigungen auskennen. Und für die heutige Folge hatte ich bereits die Trauerbegleiterin und frisch gebackene Bestatterin Alexandra Kosowski angekündigt, was nun aus terminlichen Gründen noch eine Woche warten darf. Und heute geht es um die Musikauswahl auf Beerdigung und ich darf dazu mit Isabel Neuenfeld sprechen. Isabel ist Musikerin und auf Theaterbühnen und Friedhöfen zu Hause und spielt dabei nicht immer nur beerdigungskonforme Lieder am Grab, die sie aber auf eine Weise interpretiert und musikalisch umsetzt, dass sie eben doch ganz wunderbar für diese besondere Situation passen. Und ich durfte Isabel schon 2-mal auf der Bühne erleben. Einmal hat sie mit ihrem Kompagnon Giovanni, der Violine spielt, ein Konzert mit den Best-of-Beerdigungsliedern gespielt. Und die Stimmung war so festlich, wunderschön und gar nicht traurig. Und als Teil eines Theatertrios, bei dem es um das Lebensende ging, mit dem schönen Titel Sense, wurden wir als Zuschauer künstlerisch auf das Sterben vorbereitet. Und auch hier hat Isabel musikalische Inspirationen für die eigenen Grabsongs geliefert. Denn du kannst dir sicher vorstellen, dass wenn Menschen ihre eigene Beerdigung vorbereiten, sie dann weniger Kirchenlieder, sondern eher ihre Lieblingslieder hören wollen bzw. den anderen bieten wollen, die noch da sind. Also die Lieder, die einen durch das Leben begleitet haben und die die Angehörigen auch kennen, weil man sie eben gemeinsam gehört hat. Und das sind also oft sehr beschwingte Pop- und Rocksongs und es ist Isabels außergewöhnliche künstlerische Leistung, aus jedem Lied, wie zum Beispiel Lambada, etwas Grabtaugliches zu zaubern. Also lass dich von Isabel jetzt selbst verzaubern und dazu inspirieren, mal zu überlegen, welcher Song auf deiner Beerdigung nicht fehlen darf. Viel Freude mit diesem Interview. Ja, liebe Isabel, vielen Dank für deine Bereitschaft, hier ein Interview zu geben zu diesem besonderen Thema musikalische Begleitung, Interpretationen auf Beerdigung. Im Januar ist ja das Thema Tod und Sterben in meinem Podcast sehr präsent und ich finde es großartig, dass wir hier nochmal schauen können, wie man eine künstlerische, kreative Art und Weise der individuellen Umsetzung bei Beerdigungen gestalten kann. Aber jetzt erstmal zunächst zu dir. Wie bist du denn dahin gekommen, dass du auf Beerdigung singst?
Also erstmal hallo Isabel. Schön, dich zu sehen und vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Also ich komme vom Schauspiel, habe Schauspielerei studiert und wollte heimlich eigentlich immer singen. Das lässt sich ja auch eigentlich gut verbinden mit der Bühne. Und ja, ist wahrscheinlich eine längere Geschichte. Ich war irgendwann in Berlin für ein Stück Vertrag und noch einen und bin dann hier geblieben und habe irgendwann gedacht, jetzt ist es Zeit, dass ich das mache, was ich will. Nach so ein paar Off-Theater-Sachen, die nicht so erfüllend waren. Und da habe ich angefangen zu singen. Das war Ende der 90er, ich glaube 97 oder so, hatte ich mein erstes Chanson-Programm mit Pianisten noch. Und in der Zeit, irgendwann kurz später, habe ich auch das Akkordeon geschenkt bekommen, aber das hat dann noch ein Weilchen geruht. So, die Frage war nach dem Weg zum Friedhof.
Ja, genau.
Ja, genau. Ich überlege, Anfang der 2000er, da war ich schon mit Singen ganz schön unterwegs, auch mit Akkordeon alleine und war auch dabei, immer mal für einen Anlass, irgendwie mir ein Lied auszudenken oder ein Gedicht zu vertonen oder viel Auftragsarbeiten so gemacht. Unter anderem für die Freie Religiöse Gemeinde, wo Bruno Wille, ein wichtiger Mensch in der Berliner Landschaft, Bildungslandschaft vor allem und Kulturlandschaft, geehrt wurde. Jetzt lass mich überlegen, müsste man gleich nochmal googeln, 200. Geburtstag oder sowas war das und oder Todestag, es muss eigentlich der Todestag gewesen sein, weil ich dachte, wir werden da auf dem Friedhof stehen an seinem Ehrengrab und der Auftrag war, Gedichte von ihm zu vertonen. Bruno Wille, kurz der Bildungsauftrag, Volkshochschulgründer und Volksbühnengründer in Berlin. Und Bruno Wille hat jede Menge Gedichte geschrieben. Zum Beispiel über das Thema Tod. Und wo ich nun dachte, Todestag auf dem Friedhof bieten die sicher an und habe vielleicht 5, 6, 7 Gedichte vertont zu sein zum Thema Tod. Und dann stand ich da, super schöne Veranstaltung, war rund, passte natürlich genau zum Ort und überhaupt zum Thema. Und dachte, na, da singst du ja genau einmal im Leben. Wo willst du denn jetzt hier Gedichte zum Tod nochmal? Singst ja wahrscheinlich nicht in einer Kneipe oder machst so einen Abend irgendwie Bruno Wille und der Tod oder es gab schon noch mal eine Möglichkeit und so. Aber da war die Idee geboren, Mann, eigentlich könnte ich mir das total gut vorstellen, auf dem Friedhof zu singen. Dann die Frage, wie kommt man da hin?
Ja.
Beim Bestatter nebenan mal sagen, hallo, ich kann mir das gut vorstellen. War nicht mein Weg, konnte ich mir nicht vorstellen, beim Bestatter nebenan reinzugehen. Ich hatte, ja, ich weiß nicht, so ein Bild von Bestatter. So, wenn man so vorbeigeht, in so einem klassischen Bestatter, so eine staubige Urne da im Schaufenster, noch so ein Grashalm dran und...
Auch Beerdigungen an sich ja irgendwo, ja, ne? Also wenn man mal so klassische Beerdigungen erlebt, das ist ja schon jetzt irgendwie eine relativ steife und trostlose Veranstaltung. Ja. Aber heutzutage geht es auch anders, ne?
Genau. Und ich kam, also tatsächlich, ich dachte, dann dauert das. Ich bin ein wahnsinnig geduldiger Mensch in materieller Hinsicht. Nicht in allen, aber eines Tages saß ich auf einem Konzert zur italienischen Trauermusik, Philharmonie. Und da gab es einen Workshop, hinten dran oder vorne weg, habe ich vergessen. Jedenfalls dachte ich, nehme ich mit, habe mich da angemeldet, hat geklappt. Neben mir saß eine super sympathische Frau und wir kamen gut ins Gespräch. Und die Frau war damals tätig als Hebamme für Sternenmütter, für Mütter, die ein Kind verloren haben. Und dann dachte ich, ey, weißt du, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Die brauchen ja auch Rückbildung, die brauchen ja auch eine Hebamme. Die können ja unmöglich mit den anderen Müttern, mit Babys da irgendwie in der Hebammenpraxis rumsitzen. Und die erzählte von einem Netzwerk für Trauerkultur. Portadora war das. Und die meinte, hey, da gehörst du hin. Das ist genau dein Ort und ich nehme dich mal mit. Ich bin deine Patin. Man brauchte deine Patin, um reinzukommen. Ich stell dich mal vor und dann, oder du stellst dich da vor und denke mal, du passt da gut rein. Und das war der Ort, wo ich zwei Hände voll eigentlich, super nette, tolle, sehr unterschiedliche Bestatterinnen und Bestatter kennengelernt habe. Und andere Leute aus anderen Gewerken, die mit Tod, Trauer, Abschied zu tun haben. Ja, und das war für mich der Einstieg. Ich konnte mich da vorstellen, ich habe denen die Lieder vorgesungen, die ich so bisher gespielt hatte. Ach, das waren dann halt Chansons oder mal hier so ein Gedichten vertontes. Und das war der Weg, Bestatter und Bestatterinnen kennenzulernen. Inzwischen würde ich mich jetzt auch nebenan reintrauen, aber ist gar nicht nötig.
Genau. Wunderbar. Und ist es dann so, dass dich die Bestatter beauftragen oder ist es quasi, sind es die Angehörigen, die dem Bestatter ihren Wunsch äußern? Haben sie da irgendeine Idee? Wir wollen auch gerne musikalische Begleitung, aber vielleicht nicht das Übliche.
Ja, ist ein bisschen unterschiedlich. Also meistens ist der Bestatter oder die Bestatterin die erste Person, mit der die Angehörigen sprechen. Mhm. Und da liegt es schon ein bisschen in der Hand des Bestatters, Musik vorzuschlagen oder wenn die sich Musik wünschen, auch zu sagen, Mensch, könnte auch live sein, wir haben hier jemanden, die spielt Akkordeon. Erstes Problem, Akkordeon, schwieriges Instrument, von Klischees nur so behaftet, genauso wie Bestatter eigentlich. Und dann ist das die Frage, also wie er das anpreist, ich wollte es gar nicht, einfach wie er darüber spricht. Das ist ja viel mehr als Musik eigentlich, die man auf einer Trauerfeier macht. Das ist ja was ganz, ganz anderes als Theater oder als ein Konzert. Es gibt es natürlich auch, dass Menschen mich gehört haben irgendwie und mich dann direkt fragen, ob ich auf einer Trauerfeier auch singen würde. Oder sie haben mich auf einer Trauerfeier gehört und fragen dann. Und dann geht das quasi parallel zum Bestatter oder zur Bestatterin. Ich lerne den dann da kennen oder auch nur ganz am Rande oder vielleicht entsteht auch was draus. Mhm. Aber meistens ist die Reihenfolge schon so, dass jemand, der einen Angehörigen, Zugehörigen verloren hat, dass der zuerst zum Bestatter geht.
Mhm. Ja. Jetzt hast du gesagt, es ist was vollkommen anderes, auf Beerdigungen zu spielen. Ich kenne dich ja nur aus diesem Kontext Tod- und Sterben-Thema, weil du ja auch dieses Thema auf die Bühne gebracht hast. Im letzten Jahr habe ich dich ja zweimal gesehen. Einmal, wo du die Lieder, die du offenbar auch auf Beerdigungen spielst, mit Giovanni zusammen auf der Bühne interpretiert hast, da hatte ich den Eindruck, ach, die Lieder kenne ich eigentlich fast alle. Mhm. Ja, dass man die auf der Beerdigung spielt, hätte ich gar nicht gedacht. Und da hatte ich den Eindruck gehabt, das ist die Art und Weise, wie ihr sie spielt oder wie du sie auch spielst und auch singst, dass selbst ein Popsong, der eigentlich in einer Kneipe oder auf einem Geburtstag gespielt werden kann, eben dann doch sehr gut auch ans Grab passt, in der Art und Weise. Mhm. Und auf der anderen Seite ich euer Theaterstück angeschaut habe, das Sense, in der Schaubühne mit dem Puppentheater so wunderbar interpretiert, wo es ja auch um das Sterben ging. Also ist es ja scheinbar auch ein Thema darüber hinaus, was irgendwie in deinem Leben größeren Raum hat, oder?
So, wo fange ich an? Das könnte jetzt ein bisschen länger werden. Also erstmal war ja die Frage, es ist was anderes, auf der Bühne zu spielen, als auf dem Friedhof oder in der Kapelle. Dazu muss ich jetzt mal ganz aktuell sagen, im Moment sind Beerdigungen die einzigen Kulturveranstaltungen, die wir haben. Die sind ja eigentlich gar keine Kulturveranstaltungen, aber es ist das einzige Mal, wo jemand noch Live-Musik machen darf und die Zuhörer, die Trauernden, Live-Musik hören dürfen, bekommen. Wow. Und da habe ich es tatsächlich im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr schon, ein paar Mal erlebt, dass ich Applaus bekommen habe. Das ist eigentlich nicht üblich auf dem Friedhof und auch absolut nicht notwendig. Aber auch überraschend und schön. Oder auch einmal die Frage, Mensch, der Schneewalzer, den hat sie so geliebt. Können Sie den gleich nochmal spielen? Wir würden gerne tanzen.
Wow.
Und dann sind die, es war im Sommer, irgendwo in Brandenburg auf so einem ländlichen Friedhof und dann sind die über den Friedhof getanzt zum Schneewalzer. Es war so süß und so herzergreifend und ich dachte, Mann, den Menschen fehlt es auch voll. Diese Berührung durch Musik, durch Live-Musik.
Absolut.
Und ja, ich glaube, dass wir Kultur unglaublich doll brauchen und die Schönheit und die Kunst, dass der Mensch das braucht. Und es ist ein großes, großes Glück, dass wir es auf dem Friedhof immer noch dürfen, dass es da noch gestattet ist, weil es was die Schönheit hat, auch einen heilenden Aspekt. Mhm. So, die Musik sowieso. Und wenn es dann noch Lieblingslieder sind, das macht dann auch nochmal was. So, jetzt versuche ich nochmal zurückzugehen. Genau, wie kam ich dazu, mit Giovanni zum Beispiel das Miosotis-Programm zu machen? Das Beste zum Schluss. Daraus wiederum ist dann das Theaterstück entstanden. Also jetzt mache ich das wirklich schon eine Weile, singen auf dem Friedhof. Ich glaube 15 Jahre oder so. Es ist wirklich schon eine ganz schöne Weile. Und ich frage, das habe ich am Anfang nicht so viel gemacht, da war das Repertoire auch noch nicht so groß. Inzwischen frage ich immer allererste Frage, was waren die Lieblingslieder? Was hat sie gerne gehört? Egal, was das ist, ich bin ohne Urteil, auch eine total tolle Übung auf dem Friedhof. Ob das jetzt Helene Fischer ist oder Andreas Gabayé oder Jackson 5 oder ABBA oder Brahms Chorkonzert. Ein Brahms Chorkonzert höre ich mir kurz an und gucke ich, ob ich das umsetzen kann. Jackson 5 war auch so eine Frage, ob das geht mit dem Akkordeon. Aber inzwischen sage ich, nachdem Jackson 5 geklappt hat und Brahms auch, sage ich eigentlich, also bis seitdem habe ich nie mehr gesagt, so wird nichts oder geht nicht. Genau, und Jackson 5 war der Punkt, wo ich dachte, warte mal. Die ganze Jackson-Familie da, I Want You Back, auch eine sehr schöne Auswahl.
Schönes Beerdigungslied, ja.
Genau. Dann waren sie mal, und zwar eine Erdbestattung, 3 Tage Zeit. Da brauche ich einen Bass und da brauche ich einen Chor. Das kriege ich alleine mit dem Akkordeon nicht. Und dann fiel mir eben Giovanni Reber mit seiner Violine und der war bereit und dann haben wir das zusammen gemacht. Und da war es nämlich so, am Abend vorher hatten wir ein Konzert in Basdorf bei so einem kleinen Festival, eigentlich französische Chansons, aber wir hatten eine halbe Stunde Zeit und dachte, wir dürfen da immer auch alles mögliche andere spielen. Da habe ich gesagt, Giovanni, warte mal, wir üben da unsere, es waren 5 Lieder oder 6 oder 7, wie eine lange Feier, Stundenfeier und noch was am Grab. Ich glaube 7 Lieder. Lambada war noch dabei.
Das fand ich ja wirklich am beeindruckendsten.
Und Lambada. Tears in Heaven. Und also es waren auch so Klassiker dabei. R von Bach war, glaube ich, auch dabei. Das war super mit der Geige. Das geht natürlich auch viel besser mit Geige dazu. Aber eben Jackson 5. Und Giovanni hat ein bisschen mitgesungen und hat die Geige als Bass benutzt. Das war jetzt natürlich überhaupt kein Bass, aber cool. Ging. In Basdorf. Stehen wir da auf der Bühne und sagen, Giovanni, wir üben diese Lieder, ich möchte die einmal vor Publikum spielen, ich möchte einmal wissen, ob das irgendwie geht. Und wir haben Chanson irgendwie angefangen und dann gleich so, wir spielen morgen auf einer Beerdigung und das Publikum so, und wir müssen jetzt die Lieder üben. Oh.
Ja.
Oh, ich gehe mir kurz ein Bier holen. Und dann haben wir angefangen, gleich I Want You Back. Und es war richtig, ich meine, das ist schon eine krasse Nummer. So. Und da waren die total begeistert. Und dann haben wir unsere, 5 Lieder davon, Lambada war die Zugabe, einfach gespielt. Und dann ging es zur Pause und haben gesagt, Mensch, überlegen Sie sich doch mal jetzt mit Ihrer Partnerin, mit Ihrem Partner zusammen, was Sie sich so wünschen würden für eine Trauerfeier. Man kann ja da schon mal drüber nachdenken. Auch wenn der Tod noch gar nicht vor der Tür steht, wir wissen es ja nicht. Auf jeden Fall kommt er dadurch nicht eher. Ja, es hat noch keinen umgebracht, über den Tod zu sprechen. Ich glaube, das war das Wort, genau. Da war die Idee geboren, das auf die Bühne zu bringen. Und mein Anliegen dabei ist, also diese Abschiedslieder, vor allem diese besonderen Wünsche, aber auch die ganz klassischen, die mit Akkordeon, meinetwegen Ave Verum Corpus, mit Akkordeon, ist super. Mozart, ja, wer hätte gedacht, dass das geht? So. Ich bin voll der Fan vom Akkordeon geworden. Das ist ein kleines Orchester und es kann auch einfach nur atmen, es kann ganz lieb und leise begleiten. Das kann richtig Rhythmus machen. Und es kommt überall mit hin. Es kann mit aufs Boot, es kann mit zum Grab. Auch bei -8 Grad, da nicht so lang, aber geht. Ja,
ja, stimmt. Aktuell im Januar.
Genau, da kann schon mal ein bisschen heikel werden, aber bisher hat es noch immer geklappt.
Das heißt aber auch, dass dein Ort, wenn du am Grab spielst, tatsächlich draußen ist und weniger jetzt zum Beispiel in der Kapelle oder in der Kirche oder dann nachher beim Kaffeekuchen?
Oh, super unterschiedlich. Normalerweise in der Kapelle auch und je nach Größe ist es im Moment auch noch erlaubt, dass eine Person vorne singt. Mhm. Also ich habe auch schon draußen gestanden und von draußen reingesungen. Das ging dann in dem Fall auch, weil es ist natürlich schöner, da mittendrin zu stehen. Vor allem haben diese Kapellen oft eine ganz krasse Akustik. Ja, da ist so ein Halleluja oder so. Hat dann gleich so einen Kapellensound so mit ganz viel Hall. Und das macht es nochmal viel schöner. Live-Musik in der Kapelle ist sowieso. Das war ja auch in der Frage noch drin, fällt mir gerade auf. Also Live-Musik ist sowieso eine ganz schöne Sache, sage ich natürlich als Live-Musikerin. Aber auch, wenn man es sich schlecht vorstellen kann, glaube ich. Ohnehin, Trauerfeier kann man sich in der Regel nicht vorstellen. Ich glaube, das ist was, man denkt, oh, da muss ich hin, es wird der schlimmste Tag meines Lebens oder sowas, habe ich schon oft gehört. Und wenn dann schon Musik ist in dieser Halle, in diesem unpersönlichen Raum, wo da der Sarg steht oder die Urne, was auch relativ abstrakt ist, Sarg vielleicht noch weniger als eine Urne, Urne ist wirklich sehr abstrakt, aber es ist einfach ein Raum, der riecht komisch, der ist eigentlich fremd und kaum einer will da rein. Also alle aus Anstand gehen rein, aber wer geht da mit wem in den Fahnen rein eigentlich? Wenn da schon das Lieblingslied läuft, irgendein Lied, und wenn es neulich war, das Hänschenklang. Das hat die Mama halt immer noch gesungen. In den letzten Jahren, die war sehr dement, und Hänschen klein und Hänschen und Gretel. Und dann habe ich zu den Töchtern gesagt, Mensch, fangen wir doch damit an. Ach, kann man nicht Hänschen klein aufnehmen? Doch, einfach als Melodie, sowas ganz Kleines. Und sofort ist Mama da. Sofort war der Raum irgendwie. Ja, und da ist es mehr als Musik. Da ist es, und Hänschen klein ist jetzt nicht der Hit, den man so, wo man so denkt, ja. Also, genau, aber es war genau das richtige Lied. Das gilt es ja rauszufinden oder auch auszuprobieren. Und also, und wenn das Lied schon da ist, dann ist der Mensch, zu dem das gehört, auch da, jedenfalls mehr als ohne. Also ich glaube, das macht viel und es trägt auch. Die Musik ist wie so ein, für mich wie so ein Boot über den emotionalen Ozean oder den Ozean aus Tränen, der da ja oft auch stattfindet in der Kapelle. Und ich habe das Gefühl mit der Musik, die ist mein Boot, ich sitze da drin, ich schipper da drüber. Ihr könnt euch alle am Bootsrand, ihr könnt auch mit reinkommen, ihr könnt auch unten hängen, ihr könnt auch untergehen. Die Musik trägt mich auf jeden Fall rüber und kann alle, die es brauchen, auf jeden Fall auch mitnehmen. Und das hat bisher für mich jedes Mal so geklappt, auch wenn ich mal mitweinen muss. Oder ich weiß nicht, manchmal schwappt es auch ein bisschen über. Aber ich habe nie Angst, dass ich nicht singen kann. Und wenn vielleicht die Stimme mal kurz bricht, das ist auch nicht wichtig. Es ist sogar nicht mal wichtig, dass das Lied perfekt ist. Mhm. Ja.
Ich habe selber eine einzige Beerdigung erlebt, die auch sehr musikgetragen war, leider nur aus der Konserve, nicht live, von Freunden interpretiert, von einem gemeinsamen Bekannten, der ja mit 40 ungefähr aus dem Leben geschieden ist, also sehr plötzlich und unerwartet durch einen Unfall. Alle anderen Beerdigungen, auf denen ich war, waren bislang Menschen eines gewissen Alters einfach, wo es irgendwann auch absehbar war. Die dann aber wiederum auch sehr, sehr steif und sehr unpersönlich gelaufen sind. Und auf diesen Beerdigungen dieser älteren Menschen in meiner Verwandtschaft habe ich zum Beispiel nie das Bedürfnis gehabt zu weinen. Ich fühlte mich gar nicht beruhigt, ich fühlte berührt. Ich fühlte mich eher irgendwie fehl am Platze, so würde ich es vielleicht sagen. Und habe das auch vielfach nicht verstanden, wieso das so läuft. Vielleicht auch kulturell in diesem Land. Und ich habe bei diesem Bekannten eben, der da zu früh aus dem Leben geschieden ist, da haben die Freunde eben es wenigstens geschafft, über die Konserve Jealous Guy von John Lennon zu spielen. Und das war die erste und einzige Beerdigung, wo auch ich weinen musste und wo ich am Anfang komischerweise beschämt war. Und dann dachte ich mir, ich bin auf einer Beerdigung. Und aber bis heute, wenn ich daran denke, mein Herz ganz warm wird. Ja. Und das ist ja auch etwas, wo ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel da auch ein Kloß im Hals bekommst als Unbeteiligte der Familie, aber Beteiligte des Rahmenprogramms sozusagen, dann ist das ja nur ein Zeichen dafür, wie warm es ist und dass es wirklich ein rituelles Erlebnis ist, was es vielleicht sogar auch einfacher macht, oder? Im Nachgang damit auch abzuschließen, weil man diesen emotionalen Moment hatte, der natürlich durch die Musik gefördert wird, glaube ich, oder?
Ja, ganz toll. Ich glaube ja, Musik erreicht einen eher im Herzen als Sprache. Also das hat noch Musik hat noch den direkten Zugang, bin ich ganz sicher. Und ein Lied, da ist nicht mal der Text unbedingt wichtig. Das kann auch
Lambada
sein. Ja, genau. Oder hört man manchmal dann so genau auf den Text und denkt, oh nee, ganz genau passt das eigentlich nicht zu beerdigen. Hallo, ihr hört gar nicht, also so genau hört man dann gar nicht hin. Oder lass uns doch umdichten. Ist doch auch okay. Dann wird es wirklich ganz persönlich. Wir können auch ein bisschen umdichten. So. Genau, was wollte ich sagen? Ah ja, für mich, mein größtes Anliegen, egal wo, Theaterbühne oder Kneipe hier, Chansonprogramm oder so, oder auf dem Friedhof natürlich erst recht, ist in den Kontakt zu gehen mit den Leuten. Die Berührung zu haben, zu spüren, die Musik berührt und selbst berührt zu werden. Das ist ja ein Gegenspiel, das passiert ja immer gleichzeitig. In Verbindung zu gehen darüber. Vielleicht ist das die Angst von manchem Bestatter oder auch Pastor oder ich weiß nicht, was wer bei diesen Feiern, wo du warst, geredet hat. Oder man erlebt es leider immer wieder. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, dass die Person vorkommt, die da tot im Sarg liegt oder als Asche in der Urne ist Und dass die anderen Personen, die da sind, auch vorkommen. Für wen ist denn das Ganze? Das ist ja nichts, was man abhaken muss, sondern das gehört doch, also es ist doch Leben, ist doch Teil, die meisten im Raum sind lebendig, die allermeisten. Eine Person ist tot. Und trotzdem ist die die wichtigste und um die geht's. Mhm. Und die muss spürbar sein. Und die wird spürbar durch jeden Einzelnen, der da sitzt. Weil jeder ja auch eine Facette mitbringt. Ja, die Mutter bringt eine ganz andere Facette mit als der beste Freund. Oder wenn da dein Bekannter gestorben ist, da waren ja wahrscheinlich die Eltern auch dabei. Das ist ja eine ganz andere Beziehung. Oder die Kinder von dem. Ja, die Beziehung, meine Beziehung zu meiner Mutter ist ja ganz anders als die zu meinen Kindern oder die zu meiner besten Freundin. Wir haben ja ganz andere Themen und meine Eltern wissen ja nicht alles von mir und ich auch, muss ja auch nicht alles von ihnen. Wäre ja komisch. Genau. Aber die bringen, also ganz krass fand ich das mal bei einer Feier, wo auch ein junger Mann gestorben ist, auch noch nicht ganz 40. Und die Mutter hatte mich gefragt, im Übrigen nach so einem Konzert. Mann, ey, die war auf so einem Miosotis-Konzert. Und ich dachte schon, ey, du von dir, irgendwas ist anders heute. Mach mal nicht so witzig, irgendwie ist was komisch heute. Und nachher kommt die Mutter auf mich zu. Also diese Frau, die ich über einen gemeinsamen Bekannten von vor 20 Jahren kenne, also nicht kenne, aber diesen gemeinsamen Bekannten, mit dem war sie da. Und die erzählt mir, dass ihr Sohn vor 5 Tagen gestorben ist. Ob ich auf der Beerdigung singen könnte. Und ich dachte so, oh, eben gerade so krass, ist klar, dass der Raum dann irgendwie anders ist. Und da waren, es war vor Corona, bestimmt 130 Leute. Und zwar mindestens 100 Freundinnen und Freunde, die Erzieherin aus der Kita, die Mutter. Also, aber es war so eine ganz, ganz bunte Mischung. Und da dachte ich, wow. Ich hatte mit der Mutter gesprochen, mit ihrem Partner und mit einer Freundin. Ich habe die Rede da auch gehalten. Und die Freundin hatte noch einen Brief geschrieben. Aber als ich da in dem Raum war und alle da waren endlich, genau, die kamen ganz da, weil es egal, die, als alle da waren, dachte ich, wow, ihr alle hier im Raum spiegelt mir ein Stück von diesem Menschen, der hier im Sarg ist. Und das, ihr alle macht ihn mit aus. Ihr alle tragt auch dieses Stück von ihm noch mit weiter und ihr spielt ja alle mit. Mhm. Ihr müsst nichts sagen, aber ihr seid alle Teil dieser Feier. Und diese Verbindung finde ich wahnsinnig wichtig. Und das ist, ich kann es gar nicht verstehen, wie das nicht wichtig genommen werden kann oder nicht ins Bewusstsein oder ich weiß es nicht.
Ja. Da hast du aber jetzt auch gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Du wirst ja nach 15 Jahren so viel Einblick bekommen haben in Beerdigungen, ja. Wie, ja, wenn überhaupt nur ein Bestatter, dann hast du ja wahrscheinlich auch einen Eindruck bekommen, wie vielleicht das Leben gewesen sein muss von der Person, die jetzt dann im Sarg ist oder in der Urne ist. Weil wenn du jetzt sagst, da kommen 130 Menschen und du selber hast auch so ein Gefühl für diese Energie, wird es wahrscheinlich auch Beerdigungen geben, wo wenig los ist und ja. Wo selbst dein Beitrag vielleicht, naja, natürlich ist es ein Highlight, aber wenn du jetzt nicht da gewesen wärst, wäre es wahrscheinlich eine ganz traurige Veranstaltung gewesen, oder? Also kannst du Rückschlüsse ziehen auf die Art und Weise, was man sagt ja so schön, man stirbt so, wie man gelebt hat.
Ja, und deswegen musste ich vorhin so lachen, weil er war auch immer ein bisschen zu spät und die Hälfte der Leute kam einfach.
Ah, ja.
Pünktlichkeit war nicht so sein Ding und die Hälfte der Leute war zum falschen Friedhof gefahren. Weil es da irgendein Missverständnis und die kamen wirklich viel zu spät. Und das war dann aber schon, damit haben wir uns schon verbunden, weil ich habe dann halt damit angefangen zu sagen, kann es sein, dass er auch nicht so der ganz pünktlichste war, weil...
Ja, das meine ich cool.
Und dann war da schon der erste kleine Schmunzler im Raum und der war total verbindend. Mhm. Und weil es war natürlich so.
Ja.
Genau, also so wie du sagst, es scheint irgendwie, da scheint was dran zu sein. So.
Ja.
Ja, man ist natürlich, also in dem Fall, wenn ich jetzt auch noch rede, dann komme ich ja ganz nah ran, weil mir die Angehörigen, also oder Zugehörigen oder mit wem auch immer ich spreche, dann viel mehr erzählen noch von jemandem. Und das ist allerdings über die Musik, also je länger ich das mache, desto wichtiger ist mir das auch, oder vielleicht bin ich auch gesprächiger geworden, ich weiß es gar nicht. Über die Musik überträgt sich auch schon viel, aber es ist nicht immer so, dass das Vertrauen ist eigentlich auch immer da, ich glaube, sonst würde es nicht gehen, dass die Nähe so nah ist. Mhm. Genau. Manchmal kriege ich einfach 3 Lieder genannt, weiß nicht, ich erinnere mich an eine Feier, die hat mich, glaube ich, woanders gehört, die haben das über E-Mail gemacht, ich glaube, wir haben kurz gesprochen, aber der Mann, dessen Mutter gestorben war, war da jetzt gar nicht gesprächig. Es stellte sich raus am Friedhof, das war eine stille Beisetzung. Gar kein, ich meine, so, wer ist denn der Redner? Ist ein Bestatter da? Nee, still. Ich so, ach so. Stille Beisetzung heißt eigentlich wirklich ohne was. Da kann ich am Grab was machen, aber in der Kapelle sind wir nur eine Minute und dann nimmt der Urnenträger oder die Urnenträgerin die Urnen und dann geht's los. Und dann habe ich kurz mit der, nachdem bin ich ja hier auch die Zeremonienmeisterin eigentlich. Also wenn niemand da ist, dann muss ja einer sagen, es geht jetzt los und
ja.
Ja, genau, da dachte ich, hey Leute, kriege ich hin? Das war eine kleine Runde, aber ich wusste halt nur drei Lieder. Und dann habe ich kurz mit dem Urnenträger gesprochen und der sagte, nee, ist okay, machen Sie ein Lied drin, ist okay. Mhm. Und dann sind wir ein Lied und zum Grab und da noch zwei Lieder. Ich habe ein paar Worte gesagt, habe die noch aufgefordert, vielleicht selbst was zu sagen, den Sohn, so wollten die aber nicht. Und das ist dann ein bisschen schwieriger. Also da geht es über die Musik, geht es super gut, in Kontakt zu treten. Das geht eigentlich immer, aber ich kann den ja nicht in den Kopf gucken. Also ich weiß, was da dann vorher, das war einfach, ich nehme mal an, dass er zu seiner Mutter jetzt auch nicht das innigste Verhältnis hatte, aber er sagte nachher, Mensch, das war schön mit der Musik, total schön, ich hätte fast weinen müssen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn ihre Mutter gestorben ist, dann dürfen sie auch weinen.
Ja, ich finde, das ist ein guter Grund, wenn man einen braucht.
Dann darf man mal, können sie auch jetzt noch.
Ja. Sag mal, und wenn du auf Beerdigung spielst, sind das ausschließlich von der Kultur her unser Kulturkreis hier oder hast du auch schon andere Kulturen beglücken dürfen mit deiner Musik oder wow, sogar mit Musik aus Ländern, wo du dich wirklich reinfinden musst das erste Mal oder Reden auch halten durftest?
Ja, also jetzt überlebe ich gerade, meine allererste Feier, da war ich noch gar nicht bei Portadora, da war ich über eine Trauerrednerin, die ich über diesen Bruno Wille kennengelernt hatte, genau. Die rief mich an zur ersten Feier. Und ich war eine Stunde vorher da, aufgeregt, kam in die Kapelle, zwei Särge. Das wusste ich ja, Mutter und Tochter waren gestorben. Und zwar mit einem arabischen Hintergrund. Da waren keine weiteren Angehörigen, es gab die Friseurin, die aus Anstand gekommen war, und die Trauerrednerin und mich. Das war auch klar. Es war total schräg eigentlich. Ja, die zwei Särge.
Entschuldigung, muss
die sechs Sargträger, die dann noch überlebten, solange ich war gerade reingekommen, da kamen die auch rein, ist wie Särge. Was machen wir jetzt? Erst die Mutter, erst die Tochter, können die doch nicht gleichzeitig und so. Da dachte ich, die arbeiten hier, das ist deren Job. Okay, hey, wir machen das jeden Tag, weil ich war so ein bisschen andächtig, stand ich da drin und dachte, Mensch, was muss man denn jetzt hier? Schön, dass die Friseurin noch da war und wir haben uns dann alle den beiden Särgen zugewendet und genau, und ich hatte ein arabisches Kinderlied geübt, weil ich dachte, das passt und irgendwas, was Schönes, also wirklich, das ist echt eine Weile her, und irgendwas Schönes für die Mutter, für mich soll es rote Rosen regnen oder irgend sowas, genau, also weil ich hatte da freie Wahl, ich habe ja mit den Toten auch gar nicht gesprochen, ich habe erst, und die Rednerin auch nicht, die Mutter hatte vorgesorgt. Die wollte eine anständige Beerdigung und hatte, da kann man so eine Versicherung irgendwie abschließen oder was, mit Rede und Musik. Genau, das war die erste mit einem arabischen Lied. Und jetzt erinnere ich mich noch an eine Feier aus Persien, war die Familie, sehr große Familie. Die meisten waren auch Perser und Perserinnen. Die Kinder waren in Deutschland geboren und ich glaube, Musik war Cat Stevens oder ich, ja, wie
okay, so, aber das ist ja
war jetzt kein nichts. So ja, da musste ich jetzt genau. Was da witzig war, war, dass ein Handy klingelte. Das passiert ja immer mal. Ich weiß nicht, ob das die Familie war oder was. Die Person ging dran und hat telefoniert auf der Feier. Ich dachte so, warte mal, okay, ist ja nicht meine Feier. Ich bin ohne Urteil. Aber als dann das nächste Handy klingelte und es waren plötzlich lauter Gespräche, da dachte ich so, wow, es gibt einfach kulturelle Unterschiede. Das ist echt. Also ja, den meisten Menschen ist es jedoch unangenehm, wenn das Handy klingelt, mitten in der Trauerfeier. So, genau, da war neulich ein Finnland-Fan, der hatte in so einer finnischen Firma gearbeitet. Da wurde es nachher am Grab noch so schön da gab es noch ein Cremon und die hatten gern gefeiert. Und dann habe ich zu der Witwe gesagt, wissen was, wenn wir jetzt bei Ihnen im Garten, und wie gesagt, auch Feiern sind ja im Moment nicht. Mhm. Und es war einfach, da war die Beerdigung die Gelegenheit, dass die 20 alten Damen, Freundinnen vom Kurfürstendamm, also wirklich unglaublich toll. Die haben sich halt sonst immer auf dem Kudamm irgendwo getroffen, mit Pelzchen und Schüchen und Maske mit Glitzer und so, dass die mal wieder zusammenkamen. Und da war auch der Friedhof der Ort. Und dann sagte einer, Mensch, da muss erst einer sterben, dass wir uns mal wieder sehen. So. Mhm. Und die Idee war halt gewesen, nachher noch ein Cremon zu trinken, weil die das gerne getrunken hatten, immer auf den Festen. Und dann habe ich also der Witwe gesagt, wissen Sie was, wenn ich jetzt bei Ihnen im Garten wäre, auf einem Fest, so wie früher, war ich ja nie dabei, aber wenn ich stelle es mir jetzt gerade so vor, weil es jetzt hier so was Festliches kriegt gerade, da würde ich jetzt einen finnischen Tango spielen. Auch wenn der vielleicht keine Beerdigungsmusik ist, aber der würde jetzt eher passen. Machen Sie.
Genau. Ach, schön. Aber,
genau. Und ich übe auch gerne Lieder in anderen Sprachen, total gern. Also ich suche mir dann doch immer einen Muttersprachler oder Muttersprachlerin, damit ich die Aussprache einigermaßen hinkriege. Mhm. Aber wenn das, finde ich ganz wichtig, dass dann, genau, dass die Musik da vorkommt, die dahin gehört, die was erzählt von den Menschen, die zum Leben gehörte. Ja.
Du hast es gerade auch schon mal kurz so angeteasert, dass diese Mutter, die mit ihrer Tochter quasi gemeinsam in der Kapelle stand, verstorben bereits im Sarg, vorgesorgt hat, ne, dass sie Musik haben möchte. Wie ist denn das? Also hast du häufig eher Gespräche mit Verwandten zum Beispiel, die dann irgendwie so rumstochern, so gequält, ja, ich weiß auch nicht, was sie gerne gehabt hätte. Also bei meiner Oma war es zum Beispiel, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, lass doch von Johnny Cash spielen.
Ja.
Weil das hat sie ja gerne gehört, das wusste ich ja. Wurde dann aber auch so ein bisschen, ob das passt und so. Damals kannte ich dich noch nicht. Ja. Dann hätte ich gewusst, man kann es so umsetzen. Ja. Wir haben es dann nicht gemacht. Nur es war jetzt auch nicht so, dass meine Oma jemals irgendetwas gesagt hätte, sondern eher dieser Punkt halt war, also nach dem Motto, die eigene Beerdigung, da bin ich ja eh nicht dabei. Ja. So, das müsst ihr dann irgendwie wissen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Verwandten einfacher ist, wenn sie wissen, was man wollte und vielleicht sogar eine Songliste oder sowas erstellt hat, oder?
Ja, das ist, glaube ich, meine, das ist natürlich super, wenn man das weiß.
Dann kann man genau was? Passiert sowas oder ist
das ganz selten? Okay. Das ist ganz selten, weil das erlebe ich, wenn ich jetzt mit dem das Beste zum Schluss auf der Bühne stehe, da haben wir jetzt ein Büchlein, das geben wir rum. Anregungen für uns, aber auch dann hat jemand das schon mal aufgeschrieben. Manchmal ist es auch einfach witzig so, aber man kommt schon mal so ein bisschen ins Nachdenken. Und ob man es dann aufschreibt oder nicht, ist ja auch, und das ist ja auch noch kein Auftrag, ich müsste ja selber leben noch, um das dann irgendwann umzusetzen. Aber es ist vielleicht für die Angehörigen ganz schön, das zu wissen. Aber ich glaube, also allermeistens, ich meine, es gibt immer Leute, die hören einfach keine Musik oder sind nicht musikaffin. Dann können aber ja auch die Angehörigen gucken, was sie sich gut vorstellen können. Und es gibt ja immer einfach auch so Klassiker, die man so kennt vom Friedhof. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, Morgenstimmung von Grieg oder so, ja, oder Halleluja von Leonard Cohen. Oder einmal sehen wir uns wieder, die etwas ältere Generation. Überhaupt Volkslieder oder Schlager gibt es heute immer wieder, Demis Roussos. Goodbye, my love, goodbye.
Uiuiui, das ist aber auch schon im Original ohne Beerdigung.
Hey, wenn das die Musik war, dann gehört die dahin, ne? Dann gehört die da wirklich hin. Und das, genau, und dann findet man plötzlich doch was. Mhm. Ja, also meine Erfahrung.
Also, ihr habt ein Brainstorming wahrscheinlich.
Genau,
oder?
Genau. Oder ich, also wenn ich jetzt zu einem. Nee, also wenn ich für eine Rede gefragt bin, komme ich immer mit dem Akkordeon auch an und sage, ich könnte auch noch ein Lied spielen. Und ich wollte einfach mit Ihnen mal kurz gucken. Vielleicht haben Sie auch schon eine Idee, aber ich könnte das einfach anbieten, dass ich hier auch noch ein Lied spiele, was passt, weil ich weiß, Musik macht irgendwie noch. Ja. Und manchmal sagen die gleich, oh Gottes Willen, Akkordeon. Wollen wir nicht? Oder, huch, geht ja doch. Wollte ich nicht husten mit Akkordeon? Okay. So.
Ja,
es geht zu viel. Man kann das gar nicht glauben. Ich glaube, Akkordeon ist auch so ähnlich wie Tod. Unvorstellbar mit manchen.
Sehr schön. Aber dann passt es ja wieder.
Das passt gut.
Ich freue mich schon, dass wir gleich mal eine Kostprobe von dir bekommen werden. Ich wollte vorab auch eine schöne Geschichte nochmal erzählen. Und das wäre dann auch so eine Frage nochmal Richtung kuriose Lieder am Grab. Wir haben auch vor 20 Jahren oder sowas war das mal so in meinem Freundeskreis, da haben wir so eine Art abgewandeltes Wahrheit oder Pflicht immer gespielt, als wir uns immer getroffen hatten, so zum Trinken oder so. Und da hatten wir auch so eine Wahrheitsaufgabe eben gehabt, wo jeder sagen sollte, welches Lied auf der Beerdigung tatsächlich gespielt werden soll. Nun hatten wir dann aber immer schon so 3 Bier und 2 Schnäpschen oder sowas im Kopf und da kann dann wirklich, also wo ich auch heute noch lachen muss, ich war noch niemals in New York zum Beispiel,
auch
was
schon gehabt.
Von demjenigen, der es gesagt hat, tatsächlich auch passen würde, der reist nicht so gerne über einen großen Teich. Und Ich habe bei dir, bei eurem Programm dort, wo ihr das Büchlein rumgeschickt habt letztes Jahr, reingeschrieben von Roland Kaiser, das Beste im Leben, wo ich mir dachte, ach, so ein Schlagersong, weil ich gehe immer auf Roland Kaiser Konzerte. Das passt zu mir und das Lied passt dann auch letzten Endes. Und ich glaube aber, es war weder das, ich war noch niemals in New York, noch von Roland Kaiser, nicht das Kurioseste, oder? Hast du irgendwann mal einen Moment gehabt, wo du ein Lied gespielt hast, am Grab, wo du dir dachtest, ui.
Okay, ich erzähle zwei Lieder, ja?
Gerne.
Also, das erste, wo ich wirklich schon in Schmunzeln kam, als ich hier zu Hause saß und so geübt habe und auch ein bisschen weinen musste. Manchmal muss ich schon vorher ein bisschen weinen, das ist dann auch gut, dann denke ich, dann hast du das schon mal gemacht. Junge kommen bald wieder.
Oh mein Gott.
Und das dann am Grab ist wirklich, aber ja. Und da dachte ich, nee, war ihr Lieblingslied. Also in dem Fall war die Frau gestorben und zwar wirklich ihr absolutes Lieblingslied. Und ich dachte, Mann, der Text. Ja, also da hört man dann bei einem deutschen Lied, hört man doch nochmal. Und dann standen wir halt schon am Grab. Also der Sarg war gerade in die Erde gelassen. Und dann stand der Vater da mit seinen Söhnen. Wir waren, also ganz kleine Runde. Und ich fing an zu singen. Und die drei, so ein Schmunzeln zauberte sich auf ihr Gesicht. Weil und das war aber so schön, dieses Schmunzeln war irgendwie der Moment der Feier, weil es war ihr Lied und es war jetzt nicht wirklich passend, aber doch 100% passend. Und dieses Schmunzeln hatte so was Versöhnliches mit dieser ganzen, dem ganzen unfassbaren Tod, Abschied war. Mhm. Ja, das war sehr schön. Ja, und ich glaube, das hier, I Want You Back fand ich ja auch schon ziemlich krass, aber noch krasser war, ich bin der schönste Mann in unserer Mietskaserne. Lass mich kurz überlegen, ich glaube, die Hallerfaden?
Ich kenne das Lied nicht,
das
aber...
Das ist so ein Tango.
Okay.
Die Frauen lieben mich und alle haben mich gerne.
Ja. Und das war auch ein Mann, der gestorben
das
ist?
Das war ein Mann und er war es. Er war, es war er, das passte. Ich habe zu Hause gesessen, das geübt und dachte, ey Leute, habe den Bestatter angerufen und habe gesagt, bitte druck die Texte aus. In der Weihnachtsbäckerei war er auch noch dabei, das fand ich auch schon ziemlich schräg im September. Ja,
auf einer Beerdigung?
Ja, genau, aber hey.
Das passt gar nicht.
Ich, Mann, ich muss ja eine schräge Familie sein. War es auch, ey, und Mann, was gibt es für unterschiedliche Menschen, das ist eine große Freude. Ich lerne so wahnsinnig viele verschiedene Lebensentwürfe gerade zu kennen, ja, wo man gar nicht drauf kommt oder wo man erst mal so einen Film hat. Wenn man davon hört, in dem Fall hatte der zwei Frauen, eine in Reinickendorf und eine in Thailand. Und mit jeder eine Tochter, beide ungefähr 16. Die saßen da jetzt aber vereint. Die Frauen hatten sich kennengelernt, die Töchter hatten sich kennengelernt und haben gemeinsam, die haben sogar zu viert seinen toten Körper gewaschen und angezogen und haben dann zusammen da getrauert, geweint und gelacht und mitgesungen. Alle, aber wirklich alle, ob aus Deutschland oder Thailand, haben in der Weihnachtsbäckerei gesungen. Drei Strophen, ganzen Text.
Ich bin sprachlos, muss ich gerade genau sagen.
Was für eine Feier, was für ein Fest auch, echt. Und das passt, da war noch sein Hund da, der hatte sich irgendwie auf den Friedhof geschmuggelt. Der war da völlig verloren, sein Herrchen war tot. Ja, der dackelte da vorne irgendwie rum, durfte auch sein. Halt aus der Laubenkolonie waren auch noch Leute da. Also wirklich ein bunter Haufen, haben auch gern getrunken. Die haben da auch noch irgendwie Schnaps dann am Grab getrunken. Es war echt... Mann, es gibt so viele unterschiedliche Menschen und es ist so schön, das zu erleben, echt.
Und ich glaube auch, dass das teilst du sicherlich mit zum Beispiel Hochzeitsfotografen.
Ja, wahrscheinlich,
die sowas ja auch noch bekommen. Ja. Und natürlich auch mit Standesbeamten oder also alle, die so die Menschen wirklich in ihren besonderen Lebenssituationen, auch in ihren Brüchen eben tatsächlich erleben. Einmal kommt es zur Hochzeit, zwei Jahre später zur Scheidung und so. Und in deinem Fall natürlich. Also, ja, das Lebensende, ganz, ganz wichtiger Moment, wie ich ja finde. Ja. Und den kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise gestalten. Und so wie du es eben erzählst, also ja, ich habe in diesen jetzt 40 Minuten, die wir sprechen, ein paar Mal gelacht. Ein paar Mal aber auch schon gedacht, so, okay, das ist wirklich emotional. Also da ist ja wirklich Achterbahnfahrt, ne? Vielfach.
Ja, sehr intensiv. Ja. Und ich sage mal so, sehr lebendig.
Ja, ja, so wie also es eigentlich sein soll.
Wirklich
ne?
Sehr lebendig und so, echt so bunt. So ja. Bunt.
Wie ist denn deine Vorstellung, wenn ich mal fragen darf, von deiner eigenen Beerdigung? Was darf denn da für ein Lied nicht fehlen?
Da habe ich leider ständig neue Wünsche, weil ich ständig, dadurch, dass ich ja immer frage, dann kriege ich ständig neuen Input.
Ja.
Also heute mit Demis Roussos habe ich gedacht, ey, so ein Schlager finde ich auch cool. Also das... Na, es wechselt halt ständig. Also Ave Verum Corpus. Es hat mir so eine Freude gemacht, das zu spielen.
So, ich merke, ich bin so eine, eine Banausin. Das sagt mir tatsächlich gar nicht. Kannst du das anspielen?
Oh, da muss ich mir die Noten holen. Das ist aber vielleicht, das habe ich jetzt lange nicht. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber das kann ich probieren.
Gibt es noch ein Lied, was du auch sehr gerne spielst, was vielleicht bekannter ist, wo die Hörer einen Eindruck bekommen, wie du, also es muss jetzt nicht das Jackson 5 sein, aber wenn es geht, dann gerne. Also man den Eindruck bekommt so, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das grabtauglich ist.
Ja, also soll ich mal das Jackson 5 versuchen?
Gerne, sehr gerne. Ich muss
aufstehen. Wo ich meine Übersetzung gemacht habe. Ich, wie gesagt, bin echt großer Tom Waits-Fan. Ein Lied von Tom Waits, was ich etwas frei übersetzt habe. Und ich mag das Lied sehr gerne. Grünes Gras heißt es. Und es ist aus der Perspektive des Verstorbenen. Jedenfalls für mein Empfinden. Und auf die Weise habe ich es dann auch übersetzt. Wo mein Herz schlug, ist Platz für dich. Halt die Erde über mich. Leg dich ins grüne Gras. Vergiss die Zeit und unsere Liebe nicht. Sei nicht schüchtern, komm ruhig her. Wirkt der Himmel auch viel zu schwer. Der Mond ist riesig heute Nacht. Denk an mich, wenn er über dich wacht. Weißt du nicht weiter, dann zum Leid. die Sterne und ganz, ganz weit hat er sie einfach wieder ausgestreut. Ich bin jetzt für immer bei dir, Gott macht einen.
USP bei dir. Ich denke, das weißt du, oder? Das
Was ist denn USP?
Die Unique Selling Proposition, dein Alleinstellungsmerkmal.
Ah.
Ja. Den ein oder anderen Positionierungsworkshop schon mitgemacht. Dieses Alleinstellungsmerkmal empfinde ich bei dir schon, dass du diese Chanson-Stimme eben hast. Also die passt natürlich auch unglaublich. Sicherlich natürlich auf Hochzeiten ebenso wie aber auch auf Beerdigungen, oder?
Ja, Hochzeiten sind auch ganz andere Veranstaltungen, ne?
Ja.
Voll krass.
Da
gibt es ja
auch Hochzeiten.
Ich singe auch, wenn es welche gibt. Genau, also die letzte war eine Corona-Hochzeit. Da hätte ich beinahe von außen reingesungen, weil es nicht erlaubt war. Aber der Raum war dann groß genug und die Standesbeamtin hat Auge zugedrückt. Also das Brautpaar, die Beamtin und ich hinten in der Ecke.
Mhm.
Genau. Sehr intime Hochzeitsfeier. Genau, und die war auch ganz unaufgeregt, natürlich. Aber wenn da viele Leute sind, geht es ja oft viel um. Also es geht sehr viel mehr darum, dass alles stimmen muss und alles passen muss. Während bei einer Trauerfeier tatsächlich, also da bin ich viel weniger aufgeregt. Ehrlich gesagt, ich freue mich immer drauf, auch in diesen Kontakt zu gehen und zu wissen, hey, wir machen das Schönste draus.
Ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar die eine ist, wie kann ich mit dir in Kontakt kommen, wenn ich jetzt tatsächlich schon weiß, irgendwie mit Fadi geht's zu Ende? Ja, also macht es da Sinn, dir eine Mail zu schreiben oder dich direkt anzurufen? Oder bespreche ich das mit dem Bestatter? Wie ist da so ein schlauer Weg, wenn ich das jetzt gehört habe und mir gedacht habe, die könnte ich echt gebrauchen auf dieser Feier?
Ja.
Dann wird das alles ein bisschen angenehmer, schöner, wärmer für uns alle.
Kannst du mir eine E-Mail schreiben?
Mhm.
info@isaneu.de. Kannst dir noch so einen Link
verlinke ich in den Show Notes.
Und auf meiner Webseite ist auch meine Telefonnummer. Die sage ich jetzt nicht an, die findet ihr da.
Ja. Genau.
Oder die findest du da oder wer auch immer.
Mhm.
Also gerne auch direkt anrufen. Wunderbar.
Mhm. Und ansonsten könnte man sowas auch mit einem Bestatter irgendwie klären, wo man da irgendwie Kontakte vergibt.
Ja, es gibt tolle Bestatter in Berlin und Bestatterinnen.
Genau. Ja, und ich denke auch darüber hinaus, einfach mal fragen, wenn du jetzt irgendwie zuhörst und du kommst irgendwie aus Bayern oder sowas, da wird es sowas auch geben, definitiv, dass du jemanden hast, der in der Lage ist, eine schöne Trauerrede zu halten oder natürlich auch mit Musik zu begleiten. Ich denke, es lohnt sich, sich Gedanken darüber zu machen, wie man so eine Veranstaltung zum Lebensende, das große Finale für jeden von uns, irgendwie so gestaltet, dass es auch hängen bleibt und einen heilsamen Moment gibt, oder?
Unbedingt lohnt sich das. Und es lohnt sich ganz doll. Leider schlagen sowas nicht alle Bestatter vor. Deswegen ist es wirklich ganz, ich kann dazu sagen, dass, also ganz wichtig, da auch einen tollen Bestatter zu finden oder auch zu wissen, was geht. Es geht wirklich alles. Es geht wirklich alles. Manche Bestatter oder Bestatterinnen haben da keine Lust drauf, glaube ich, oder wollen es halt lieber einfach. Und man kann auch den Bestatter nochmal wechseln. Es lohnt sich auch bei Bestattern und Bestatterinnen schon mal vorher zu gucken, was würde denn passen. Davon stirbt man auch nicht. Und das sind wirklich tolle Menschen, so ein lebensfrohes Völkchen, diese Treffen da mit dem Netzwerk. Was für Feste. Was für ein schöner Austausch. Und so intensiv, weil der Tod einfach auch das Leben so in die Mitte rückt. Echt, das eigene und den Moment einfach, das Genießen und das in Kontakt treten und wirklich Lust haben, was zu bewegen. Und zum Beispiel in Trauerfeiern so ein bisschen frische Luft reinzubringen, frischen Wind. So.
Naja, aber die Message mitzubekommen aus diesem Interview jetzt hier, hey, das ist alles möglich.
Unbedingt.
Das
und Bestatterin ansprechen und sagen, Mann, wir würden hier gerne Genau, ich würde gern selber Gitarre spielen. So, ja. Geht das auch? Oder Blockflöte? Alles auch schon, auch wunderbar. Echt, als Angehöriger, echt. Diesen Schritt machen da selbst. Ach, Mann.
Wobei, da muss man aufpassen, dass man nicht so ein Loriot-Moment.
Auch der kann schon.
Da kommt Dicky mit einer Blockflöte um die Ecke und spielt für Opa den Radetzky-Marsch.
Das oh ja. Auch nicht. Genau, und auch keine Hemmung bei Liederwünschen. Echt, oh, macht es. Oder machen Sie es für Ihre, also für Ihren Toten, Ihre Tote echt so persönlich wie möglich. Dann sind Sie auch integriert. Dann sind Sie auch da und seid Ihr auch dabei.
Und bevor das nun eintrifft, also zu deinem eigenen Beerdigungslied habe ich dich schon gefragt, aber da kommt ja noch eine Zeit davor und der Podcast heißt ja Lebenskunst gesund und bewusst bis zum Schluss. Wer bist denn du als Isabelle? Als Musikerin, weiß nicht, bist du das dann noch im Alter? Wer bist du als alte Dame? Wo siehst du dich? Was treibst du so den ganzen Tag?
Ja, ich denke, ich werde in meinem Beruf so lange arbeiten, wie es geht, weil der Teil meines Lebens ist. Das war eh schon der Plan, als ich 16 war und angefangen habe, mir Gedanken zu machen, was ich mal werden will. Und ich dachte, Arbeit, Beruf ist so ein großer Anteil im Leben. Möchte ich was ich gerne mache. Und das habe ich definitiv gefunden über so ein paar Umwege, aber ich bin wirklich an dem Ort. Und in dem Fall muss ich sogar sagen, Corona hat mir da echt tatsächlich ein kleines Geschenk gemacht, weil ich bin jetzt wirklich, also viel mehr noch auf dem Friedhof als sonst. Ich vermisse die anderen Veranstaltungen super doll, aber ich mache da das, was ich machen muss. Punkt. So. Und ich liebe diese Arbeit echt. Deswegen denke ich, ohnehin als freischaffende Musikerin, über die Künstlersozialkasse kriege ich, glaube ich, irgendwie eine Rente, die sieht gerade ziemlich niedrig aus. Mhm. Wer weiß, ob es, wenn ich mal alt bin, überhaupt noch Rente gibt an sowas.
Ich rechne da nicht
so mit. Gar nicht so doll. Also ich denke, ja, ich arbeite bis zum Schluss. Und ich hatte mal vor, ja, 94 war ich fertig mit meinem Studium in Rostock. Da habe ich mit meiner liebsten Studienfreundin Sandra zusammen ausgeheckt mir, dass wir mal eine Alters-WG aufmachen in Warnemünde. So sieht es nämlich aus. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin jemand, die kann wirklich schlecht so in die Zukunft gucken und mir irgendwelche Dinge vorstellen, wo ich da bin. Aber mit Sandra und vielleicht noch zwei, drei anderen Mädels, ein Likörchen am Strand, finde ich einen guten Plan.
Und ja? Wenn möglich und
vielleicht dann das auch Roland Kaiser oder ne, was wir dann da so hören für Schlager. Wir sind ja dann mit Mitte 90 so in dem Alter.
Großartig. Ja. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Klingt sehr gut. Ja, hast du noch irgendeinen Abschlusssatz für meine Hörer, was sie vielleicht als Idee mitnehmen könnten im Bereich Beerdigung, für sich selbst, Musik, Tod?
Ja, ich glaube ganz aktuell, es ist wirklich gut, sich einfach schon mal Gedanken zu machen und sich umzugucken, mal bei einem Bestatter reinzuschauen, die Luft einatmen, den Menschen sehen und vielleicht auch gleich wieder rückwärts rausgehen. Wenn das nicht passt und dann beim nächsten einfach mal gucken, vielleicht auch im Netz ein bisschen gucken, alternative Bestatter suchen und einfach mal in Zeiten, wo es einem richtig gut geht und wo auch niemand im näheren Umkreis akut gerade sterbend ist, sich bei Bestattern umgucken, weil das, die Not ist wirklich groß, wenn jemand gerade gestorben ist. Dann steht da, meinetwegen, es ist ein Krankenhaus und die stehen schon auf der Matte, entweder steht da schon ein Bestatter auf der Matte, der sagt, ich bin zufällig gerade hier, oder das Krankenhaus sagt, sie müssen jetzt aber wirklich in den nächsten 2 Stunden mit dem Bestatter hier antanzen. Und dann ist es, das ist einfach ein blöder Moment, dann erst zu gucken. Und ich kann nur sagen, ich kenne so tolle, man kann da einfach mal auf einen Kaffee vorbeigehen. Wirklich. Die ich kenne, beißen nicht. Ich gebe auch gerne Empfehlungen. Ruft mich an.
Okay, großartig. Ja, genau. Ich verlinke deine Kontaktdaten. Und wenn da Bedarf da ist, tatsächlich. Nächste Woche ist ja auch die Alexandra Kosowski, die kennst du ja auch,
ja,
im Interview, ja. Selber Bestatterin, also da gibt es sicherlich auch nochmal eine Idee mit, wie dieser große Moment auch ablaufen kann. Also wie gesagt, ich habe die ein oder andere Erfahrung gemacht, wo ich mir auch gedacht habe, boah, muss ich echt nicht irgendwie öfter in meinem Leben haben. Und es werden weitere Beerdigungen auch in meinem Leben wiederkommen, ist ja vollkommen natürlich.
Ja.
Und ich finde es großartig, für mein Gefühl einfach, dass ich weiß, wie sowas sein kann. Ich habe eine Idee bekommen, eine Vorstellung bekommen und weiß einfach, zum Beispiel für meine Eltern wird es schöner werden.
Ja.
Und so wird es auch, werde ich es auch angehen und ich habe auch schon meine Familie unterrichtet, wie ich es gerne haben möchte,
okay.
Sodass es im besten Fall dann wirklich auch einfach läuft, ja, und man sich da nicht die Gedanken machen muss. Und dieses finde ich ganz schön, wie du das gerade gesagt hast. Das ist ja wirklich auch so meine Grundidee, auch beim Thema Gesundheit, sich präventiv darum zu kümmern. Ja. Wenn ich eine scheiß Diagnose vom Arzt bekomme, dann ist alles hektisch.
Ja.
Aber ich kann ja im Vorfeld schon gucken, dass ich irgendwie einen Lebensstil habe, der eher Gesundheit fördert als Krankheit. Dann weiß ich auch in solchen Situationen einigermaßen, ich bin gut aufgestellt mit Ärzten, zu denen ich wirklich Vertrauen habe. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, welchen Weg ich gehen kann. Ich habe mich schon mal informiert, mal das ein oder andere Buch vielleicht gelesen, als dass man immer davon ausgeht, das kommt alles nicht ins eigene Leben. Und dann wird es meistens anstrengend und stressig. Und so ähnlich ist es eben natürlich auch mit
Sterben. Ich meine, Stress ist dann ja eh, also da ist so viel zu organisieren, dass das erstmal stressig wird, aber es ist so gut.
Ja.
Bestatterinnen und Bestatter sind auch Begleiter. Ich fühle mich auch als Begleiterin. Das ist einfach, ein Stück weit ist es eine Begleitung, auf jeden Fall. Und das macht so viel. Gerade diese Phase zwischen Tod und Beerdigung ist, da passiert viel und diese Beerdigung ist auch ein wichtiger Schritt in dem Trauerprozess. Und die schön zu haben, da gut jemanden an der Seite zu haben, auch schon vorher mit dem ganzen Zeug, was man, mit Versicherung und was weiß ich, was man da alles dann klären muss mit dem Standesamt und so weiter. Das ist echt, das ist schon Stress genug und es ist Gold wert, da jemanden an der Seite zu haben, den man vorher schon mal gesehen hat und der das liebevoll macht, diese Arbeit gerne macht und Menschen mag.
Ganz, ganz wichtig. Ja. Wow, ganz herzlichen Dank für dieses Interview, für deine musikalische Untermalung hier und dass wir alle ein Bild davon bekommen, was möglich ist, was du zu bieten hast. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt der ein oder andere sogar direkt auf dich zu. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe auf Beerdigungen bei dir war ich bislang noch nicht. Muss ja auch nicht so bald sein, aber die Art und Weise der musikalischen Interpretation unfassbar. Also hat mir unglaublich viel gegeben und
vielen Dank.
Kann jedem nur beglückwünschen, der mit dir da zusammenarbeiten kann. Vielen Dank für das, was du in die Welt bringst.
Vielen, vielen Dank, liebe Isabel, und vielen Dank für das Interview. Es hat mir große Freude gemacht, darüber zu sprechen mit so vielen Leuten, wo wir gerade mit so wenigen nur sprechen
eigentlich. Ja.
Ja. Ach schön, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Das war das Interview mit Isabel Neuenfeld und ich hoffe, dass wir dich ein bisschen inspirieren konnten, dich mit deiner letzten Party zu befassen und das auch schriftlich für deine Angehörigen festzuhalten, damit sie alles in deinem Sinne umsetzen können. Die Kontaktdaten zu Isabel verlinke ich dir natürlich in den Shownotes auf www.isabelbrandau.de. Und ich freue mich, wenn du mir auf Instagram @isabelbrandau folgst und vielleicht unter dem Post zur Folge 38 den einen Song teilst, der auf deiner Beerdigung nicht fehlen darf. Vielleicht mache ich daraus direkt wieder eine Spotify-Playlist. Mal schauen. Ich hoffe, dass du noch ein wenig Lust hast auf eine weitere Folge zum Tod, denn nächste Woche darf ich dir mit Alexandra Kosowski einen wirklichen Trauerprofi präsentieren. Und ja, die Trauer, die kommt früher oder später in jedes Leben. Womöglich bist du gerade sogar akut betroffen und kannst für dich dann auch direkt ein paar Impulse mitnehmen. Was ja für die Hinterbliebenen oft sehr schwer ist, ist das Verarbeiten von nicht gesagten oder vergebenen Worten oder Geschehnissen. So Schuldgefühle und festgehaltene Wut gegenüber dem Verstorbenen, das sind Emotionen, die den Trauerprozess sehr schwer belasten können. Und alle unsere Emotionen haben interessanterweise einen Ort im Körper, wo sie sich aufhalten, wenn sie nicht verarbeitet wurden. Und die Trauer an sich und auch die Angst, die sitzen im Darm. Und die Wut und der Groll, die sitzen in der Leber. Und wenn man jetzt diese Organe entgiftet und entlastet, dann kann es sein, dass sich auf der emotionalen und seelischen Ebene dieser Entgiftungsprozess einschaltet und entsprechend die Emotionen leichter losgelassen werden können. Wenn das mit dir resoniert, was ich eben gesagt habe, oder du grundsätzlich gerne mal deine Leber etwas entlasten möchtest, einfach weil du aktuell gerne mal ein Glas Wein zu viel trinkst, um den Lockdown erträglicher zu machen, oder in der Vergangenheit vielleicht Medikamente nehmen musstest, oder auch einfach ein Gesundheitsfetischist bist wie ich, dann melde dich doch gerne zu meinem Happy Leber Programm an, das vom 29. Januar bis zum 5. Februar stattfinden wird. Und bis zum 19. Januar, also nächste Woche, gilt noch der Early Bird Rabatt. Du kannst das Programm einfach ganz entspannt im Alltag umsetzen. Du musst dafür keinen Urlaub nehmen. Wenn du noch Fragen dazu hast zu diesem Programm, dann schreib mir doch gerne eine Mail an hallo@isabelbrandau.de. Alle Infos dazu findest du natürlich auf meiner Website www.isabellbrandner.de und natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und dann habe ich noch einen Reminder für dich, denn am 22. Januar findet der interaktive Online-Vertiefungsworkshop zur 34. Podcast-Folge statt, in der ich einen kurzen Überblick über die 12 Urprinzipien gegeben habe, die die Basis der integralen Medizin von Dr. Rüdiger Dahlke darstellen, bei dem ich derzeit in der Ausbildung bin. Du erfährst in diesem Workshop, wie du mit den Urprinzipien dein Leben erfolgreicher und auch gesünder gestalten kannst und wo deine persönlichen Entwicklungspotenziale auch in Sachen Gesundheit schlummern. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ja, verlinke dir natürlich alle Informationen dazu wieder in den Shownotes. Vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit für dich und deine Gesundheit genommen hast. Bleibe gesund und bewusst, deine Isabel.
Zu schwanken und der Mond steht vor.